Herzlich willkommen in der Christusgemeinde Emmendingen.
Schön, dass wir weitermachen können im Matthäusevangelium. Wir sind jetzt schon seit, so Pi mal Daumen, 50 Predigten, glaube ich, im Matthäusevangelium. Ungefähr so lange geht das schon. Genau, wir sind im 12. Kapitel und die letzte Predigt, da wurden wir damit konfrontiert, wie Jesus mit dem Sabbat umgeht. Einige können sich vielleicht daran erinnern, dass die Gesetzeshüter der damaligen Tage, die Pharisäer, gar nicht einverstanden waren mit der Freiheit, die Jesus ausgelebt hatte, sodass es heißt, die Pharisäer gingen hinaus und hielten Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen konnten. In Matthäus 12, Vers 14 lesen wir davon. Und dann geht es weiter mit Vers 15. Als aber Jesus es erkannte, ging er von dort weg. Jesus ist auf der Flucht. Jesus flieht vor den Pharisäern, denn sie wollen ihn zur Strecke bringen. Denn sie sind nicht einverstanden, dass Jesus dem Volk, alle, die ihm zuhören und zuschauen, ein neues Verständnis darüber gibt, wie man im Einklang mit Gott lebt, wie man Gottes Wort verstehen sollte und wie man auch Gottes Wort, auf welche Weise man dem Wort Gottes auch Gehorsam schenken sollte und dass bei aller Verpflichtung zum Wort Gottes man nicht verpassen soll, die Barmherzigkeit Gottes zu genießen. Das ist das, was wir bei Jesus sehen. Er folgt dem Wort Gottes, er ist dem Wort Gottes treu und während er dem Wort Gottes treu ist, sehen die Menschen an ihm, er genießt förmlich die Barmherzigkeit Gottes. Ja, wie ist das denn möglich, ein Leben im Einklang mit dem Willen Gottes zu führen und dann in den Genuss von Barmherzigkeit zu kommen? Das war damals unbekannt für die Pharisäer. Denn die haben eigentlich ein ganz anderes Modell gefahren. Unsere Prägung ist Knechtung, Gesetzlichkeit. Keine Spur von Freiheit und Freude, wenn man den Willen Gottes erfüllt, sondern eher mit Drangsal, Bedrängnis und Beklemmung. Dieses Leben ist nicht dazu da, dass wir uns freuen. Das kommt irgendwann später. Aber jetzt ist eine harte Knechtung angesagt. Und so glich vielleicht das Leben damals eher der Wüstenwanderung als der Ankunft im Paradies oder im verheißenen Land. Und der Sabbat sollte eigentlich ein Ausdruck davon sein, zur Ruhe zu kommen, Frieden zu empfangen und nicht noch weitere Drangsal und Knechtung. Und das sehen wir an Jesus besonders verkörpert, dass später im Neuen Testament es auch heißt, dass Jesus unser Sabbat ist, dass er unsere Ruhe ist, dass er die Erfüllung all dessen ist. Und Jesus hat ja gesagt, wenn ihr zu mir kommt, dann bekommt ihr eine Last, die leicht ist. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und all das, was Jesus ausgelebt hat und auch natürlich gesprochen hat, hat ihn ab Matthäus 12 in erhebliche Probleme gebracht. Die gesetzlichen Traditionshüter der damaligen Tage sahen in Jesus eine Bedrohung für ihre Machtstrukturen, die sie aufgestellt haben. Doch der Fokus von Matthäus 12, und das Kapitel wird uns jetzt noch länger beschäftigen, der Fokus von Matthäus 12 ist nicht allein, dass wir erfahren, was Jesus tut, sondern vor allem ist uns dieses Kapitel dazu gegeben, dass wir erkennen, wer Jesus ist. Wir sind oft darauf fokussiert zu schauen, was tut Jesus und verpassen manchmal dann die Passagen, wo Jesus darüber spricht, wer er ist. Und das Kapitel ist voll von Hinweisen darauf, mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun. Matthäus 12 behandelt insofern die Identität Jesus. Jesus möchte nicht nur, dass die Leute an ihm sehen, in welcher Art und Weise er auftritt, wie kühn er gegen Gesetzliche auftritt, sondern sie sollen erkennen, wer er ist. Und das ist für die damaligen Pharisäer unerträglich. Es ist nicht nur so, dass er mit seinem Tun ihr Denken und Handeln völlig auf den Kopf stellt, sondern er beansprucht für das, was er tut, sogar göttliche Autorität. Versteht ihr, Jesus ist nicht einfach nur so ein Querulant der damaligen Tage. der sagt, ich möchte mal ausbrechen hier aus diesen Gesetzen und aus diesen festgefahrenen Strukturen und möchte das mal so machen, wie ich das für richtig halte, sondern Jesus tritt auf mit einer Autorität, die von Gott herkommt. Und das ist eine Mischung für die Pharisäer, die ist unerträglich. Du kommst nicht nur komisch, sondern du sagst auch noch, dass du mit göttlicher Autorität das alles legitimierst, was du hier tust. Denn Jesus sagt im 12. Kapitel, das haben wir in der letzten Woche gehört, in den Versen 6 und 8, sagt er ihnen, ihr ehrt ja den Tempel, richtig? Hier ist Größeres als der Tempel. Ihr sollt erkennen, wer ich bin. Wenn ihr seht, was ich tue, sollt ihr auch erkennen, wer das hier tut. Hier ist Größeres als der Tempel. Wir haben letzte Woche gelernt, es gab nichts Größeres als Gott, wenn man sich schon mit dem Tempel vergleichen will. Und er sagt auch, er ist der Sohn des Menschen. Das bedeutet nicht einfach, dass er ein Individuum menschlichen Ursprungs ist, so wie wir das oft gerne lesen. Wenn Jesus sagt, er ist der Sohn des Menschen, knüpft er an eine alttestamentliche Verheißung an. Eine Messiasgestalt, der Retter wird kommen und es ist nicht zu vergleichen mit dieser Person. Und wenn Jesus immer davon spricht, dass er der Menschensohn ist, dann meint er nicht einfach nur, ich bin Mensch so wie ihr, sondern ich bin die Person, die im Alten Testament angekündigt ist, dass sie kommen soll. Und all die Hoffnung, die in diese Figur gesteckt wurde, erfüllt sich in mir. Ich bin diese Endzeitfigur, von der ihr lest, die versprochen ist, dass sie kommen soll. Hier ist sie jetzt vor euch. Und dann setzt er noch einen drauf und sagt, und falls ihr es immer noch nicht bemerkt, ich bin der Herr des Sabbats. Ich bin derjenige, der das installiert hat. Ich bin derjenige, der das eingeführt hat. Und wir wissen, dass der Sabbat eingeführt wurde in der Schöpfung. So, ich bin von Anfang her. Ich bin derjenige, der das sich alles ausgedacht hat. Deine Existenz liegt in meiner Hand. Ich bin der Herr. Erkennst du es nicht? Also es geht nicht einfach nur darum, sich aus diesen Gesetzesstrukturen herauszubrechen. Jesus möchte, dass man versteht, wer er ist. Und so lesen wir zum Beispiel in Johannes 5, Vers 18, wo das in diesem Evangelium nochmal sehr deutlich auf den Punkt kommt, mit wem wir es hier zu tun haben, wenn wir uns Jesus und sein Handeln anschauen. Es heißt dort, darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten. Das haben wir ja hier auch, ne? Sie wollen ihn töten. Sie versuchten noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat aufhob, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und sich so selbst Gott gleich machte. Die Menschen damals wussten, das, was aus Jesu Mund kommt, ist nicht einfach nur irgendwie ein Freak, der daherkommt, irgendwie so ein junger Spund, Anfang 30 und möchte sich mal so ein bisschen frei schwimmen, sondern das, was er dort sagt, er macht sich damit mit Gott auf eine Stufe. Das, was er sagt, ist Gott gleich. Er möchte uns weismachen, dass wir es hier mit Gott in Menschenform zu tun haben. Und das war den Menschen damals ein Dornenauge. Die Pharisäer sind nicht nur mit der Frage konfrontiert, ob sie Jesus und sein Tun billigen, sondern ob sie bereit sind, ihren eigenen Lebensstil aufzugeben und sich Jesus zu unterstellen. Denn die Pharisäer waren diejenigen, die die Spielregeln gemacht haben. Und jetzt kommt jemand und wirft das ganze System um. Muss ich mal vorstellen, du lebst dein ganzes Leben in der Haltung und Meinung mit bestem Wissen und Gewissen, dass das richtig ist, was du tust. Und auf einmal kommt jemand, der stellt alles in Frage, worauf du gebaut hast. Das ist für die Menschen hart. Das ist für sie heftig. Bis heute reagieren Menschen darauf entweder, dass sie Jesus in seiner Größe und Autorität erkennen und sagen, okay, wenn das wahr ist, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als meine Knie zu beugen, denn das ist gut für mich. Oder sie rebellieren und schreien Blasphemie, Gotteslästerung. Warum? Weil das, was sie dort festhalten an ihren Gedankengebäude, an ihren Konstrukten, Philosophien und Theologien, ist für sie ihr Gott. Und wenn das angegriffen wird, ist das selbstverständlich Gotteslästerung. Und damit sind die Menschen damals konfrontiert. Können wir uns dem unterstellen, für das, was er behauptet, zu sein? Also wir sehen hier in diesen Sätzen, als Jesus es erkannte, ging er von dort weg. Er ist, die Pharisäer akzeptieren ihn nicht, sie werden verrückt an seiner Person, weil sie nicht wahrhaben wollen, wer Jesus eigentlich ist. Und vielleicht das noch zum Schluss. Die Pharisäer, wir denken manchmal, die sind so, naja, die wissen es halt nicht besser. Die waren halt so sehr gefangen von ihren Vorstellungen, dass sie einfach, hätten sie es gewusst, hätten sie sich bestimmt auch anders verhalten. In Johannes 3, Vers 1 und 2 sehen wir, dass die Pharisäer etwas nicht akzeptieren wollen, von dem sie sehr wohl wissen. In Johannes 3, Vers 1 und 2 lesen wir, dass ein bekannter Pharisäer zu Jesus eines Nachts kam. Viele kennen bestimmt die Geschichte. Und ich zitiere das auch öfter. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus. Ein Oberster der Juden, also nicht so eine kleine Nummer. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Er kommt nicht zu ihm und stellt sich so die Frage, irgendwie verstehen wir nicht, wer du eigentlich bist. Warum machst du die Dinge, wie du sie tust? Wir sind damit nicht einverstanden. Er sagt nicht, ich weiß, sondern als Oberster der Juden sagt er, wir wissen, wer du bist. Wir wissen auch nicht, dass du einfach nur eine besondere Kraft von Gott hast, sondern das, was du bringst, kann man nur dann bringen, wenn man von Gott gekommen ist. Also er bestätigt heimlich in der Nacht, wir wissen ganz genau, wer du bist. Wir kennen deine Autorität, wir kennen deine Identität. Und die allermeisten Pharisäer wollten diese Identität von Jesus nicht akzeptieren und sind deswegen an Jesus vorbeigelaufen. Sie haben den nicht erkannt, den Gott geschickt hatte für sie. Vers 15, als aber Jesus es erkannte, ging er von dort weg. Und es folgten ihm große Volksmengen und er heilte sie alle. Also Jesus sucht das Weite, aber die Leute lassen ihn nicht in Ruhe. Sondern Menschenmassen folgen ihm und sie erleben heftige Wunder über Wunder. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, was da los sein muss, wenn da nicht 10 Leute dabei sind, sondern Massen und auch viele Kranke darunter. Und einer nacheinander wird gesund und geheilt von unheilbaren Krankheiten. Was muss da los gewesen sein? Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich wäre gern dabei gewesen. Und ich wüsste auch, wen ich mitnehmen würde, der unbedingt auch mit dabei sein muss. Da muss so eine Freude, die Stimme muss so elektrisiert gewesen sein, wenn du siehst, was passiert, wie Gott Wunder um Wunder tut und du stehst in der Reihe, ja, bist vielleicht selber sterbenskrank oder du hast jemanden dabei, der von Geburt an krank ist und du weißt, gleich kommt Jesus vorbei und legt auch ihm die Hände auf und dann wird hier ein Fest gefeiert. Kannst du dir das vorstellen? Was für eine Dynamik da passierte, als sie um Jesus standen. Das, was Jesus tut, ist atemberaubend, ist gewaltig, ohne Vergleich. Die Leute müssen gejubelt haben, sie müssen geschrien haben. Nicht so, wie wir hier jetzt gerade sitzen. Ihr seid gerade noch viel zu ruhig und zu fromm. So, ja, ist schon recht so. Der Herr Jesus hat Wunder getan. Ein Applaus reicht da nicht. Die müssen getanzt und gesprungen, gejubelt, hin und her gelaufen sein. Leute, die nicht laufen konnten, sind rumgelaufen. Leute, die nicht sehen konnten, haben gesagt, jetzt sehe ich, wie du aussiehst, hätte ich das vorher gewusst. Jesus predigt Freiheit von knechtenden Regeln. Jesus bringt eine Freiheit von Krankheit. Und das ist eigentlich Anlass zur ausgelassenen Freude, die ganz bestimmt da war. Und plötzlich kippt die Stimmung. Die Party, die da gerade losgeht, ist an sich ja selbstverständlich. Wir würden erstens genauso wie die allen anderen mitlaufen. Und wir würden auch in Euphorie geraten. Und auf einmal passiert etwas. Jesus realisiert etwas hier in der Masse. Die Stimmung kippt und Jesus fängt auf einmal an zu reden, so wie ich es nicht erwarten würde. Es gibt Anlass zur Sorge für Jesus und wir sehen das in Vers 16. Und er bedrohte sie. Das letzte Mal, als wir mit der Bedrohung Jesu zu tun hatten, waren wir auf einem See, wo ein heftiger Sturm aufkam. Richtig Tumult, richtig Chaos. Also ihr könnt euch vielleicht so hineinversetzen, so Wellen von Menschen, die so abgehen. Und Jesus sagt, sei still. Und Jesus sieht die ganzen feiernden Menschen, die er gerade ja selber gesegnet hat. Und die freuen sich. Und er bedrohte sie, dass sie ihn nicht offenbar machten. Dass sie nicht erzählen sollen, was hier gerade passiert, dass sie nicht erklären sollten, mit wem sie es hier gerade zu tun haben. Jesus bedroht die Menschen, man kann auch sagen, Jesus weist sie streng zurecht oder Jesus redet sehr ernst mit ihnen. Kennst du so einen Jesus? Unsere westliche Kultur ist davon geprägt, dass Jesus sehr softy unterwegs ist. Happy, clappy, gute Laune und alles ist nett und schön. Kennen wir diesen Jesus, der auch bedrohlich nicht nur zu Wellen spricht, sondern zu unserem Herzen? Dass wenn er dort Dinge wahrnimmt, die gerade Überhand nehmen, wir werden gleich sehen, warum und weshalb. Es ist nicht so, dass Jesus sich nicht mitfreut mit den Freunden, aber er nimmt dort etwas wahr, was ungesund sein wird und dann bedroht er und redet sehr ernst mit den Zuhörenden. Kennst du so einen Jesus? Warum tut Jesus das? Wir lesen das ja immer wieder. Dann heilt er jemanden und dann sagt er, aber verrat's niemanden. Erzähl niemanden davon. Wir hatten es schon mal, dass einige Christen das lesen und denken so, jawohl, ich muss nicht evangelisieren und muss in meiner Arbeitsstelle nicht erzählen, dass ich Christ bin, weil Jesus hat ja gesagt, erzähl niemanden davon. Sicherlich sind wir hier in einer ganz besonderen Situation. Jesus merkt, wir haben es ja eben gerade gelesen, da möchte ihn jemand kalt machen. Die wollen ihn ans Messer liefern. Die wollen ihn verurteilen. Und Jesus weiß auch, dass das sein Ziel ist. Das wusste er von Anfang an. Er ist gekommen, um zu sterben. Er ist geboren, um sein Leben zu geben. Das weiß er alles. Aber jetzt ist noch nicht die Zeit. Die Zeit ist noch nicht erfüllt. Wir verstehen nicht, warum. Also ich kann euch nicht erklären, warum er nicht auch jetzt hätte schon zum Kreuz gehen können. Aber Gott hat Zeitpunkte. Er hat sie gesetzt. Seine Zeit war noch nicht gekommen, dass er ans Messer geliefert wird und dass er verurteilt und gekreuzigt wird. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum er die Menschenmassen jetzt gerade zur Ruhe aufruft. Jesus nimmt etwas in den Menschen wahr, was für sie zur Gefahr werden könnte und es ihnen dann letztendlich ergeht wie den Pharisäern, die konfrontiert sind mit Jesus. Etwas bewegt sich dann in ihnen und sie laufen an dem eigentlichen Jesus vorbei. Sie stehen in der Gefahr, aufgrund von falschen Vorstellungen und Erwartungen an Jesus, so wie er ist, vorbeizulaufen. In den nächsten Versen wird Matthäus aus Jesaja zitieren und erklären, dass Jesus mit seinem ermahnenden Wort ihnen eine Sache mitteilen möchte. Und zwar, erkennt, wenn ihr alles seht, was ich tue, sollt ihr erkennen, mit wem ihr es zu tun habt. Also er tut etwas und er weiß, das, was jetzt sie sehen an ihm, was er tut und macht, bewirkt etwas in ihnen, aber sie haben noch nicht realisiert, wer er ist
Und wenn er ihnen das nicht offenbart, werden sie Jesus missverstehen und mit falschen Erwartungshaltungen ins Land hinausgehen, mit Erfahrungen, die sie gemacht haben. Aber weil sie nicht das komplette Bild über Jesus haben, wer er ist, werden sie diese Situation, die sie gerade erleben, missinterpretieren und werden Schiffbruch erleiden, weil sie falsche Hoffnungen haben über diesen Jesus. Sie sollen neben dem, was sie erkennen, was er tut, sollen sie vor allem erkennen, wer er ist. Wir werden uns gleich die Verse anschauen, was Jesus möchte, dass sie erkennen, wer er ist. Aber bevor wir uns die nächsten Verse anschauen, lass uns ganz kurz an dieser Stelle stehen bleiben. Wir neigen dazu, uns auf die Dinge zu fokussieren, die Jesus tut. Das gesellschaftliche Bild von Jesus ist geprägt von dem, was er gemacht hat. Und damit sind wir dann einverstanden und freuen uns daran, dass Jesus ein wichtiger Mensch war und man respektiert ihn dafür, dass er eine aufopfernde Hingabe hatte, dass er eine ausgeprägte Feindesliebe hatte, dass er von Versöhnung und Vergebung gesprochen hat, dass er von Barmherzigkeit geredet hat, dass er sich den Ausgegrenzten, dass er sich die Ausgegrenzten besonders ausgesucht hat und dass er auch besonders heilte und Menschen befreit hatte. Und je nach Strömung werden sich dann die Facetten rausgenommen, die für einen persönlich wichtig sind, was Jesus getan hat. Aber Jesus fordert nicht alleine Respekt für das, was er tut. Jesus möchte uns vor allem davon überzeugen, wer er ist. Und auch wir kennen das. Lass uns ganz kurz hier stehen bleiben. Auch du kennst das. Wir neigen dazu, auch in Gemeinde und vielleicht besonders in Gemeinde, den Wert eines Menschen davon abhängig zu machen, was er tut, was er macht, was er leistet, was er Förderliches bringen kann. Was passiert, wenn Menschen nicht mehr das tun können, wofür sie eigentlich bekannt sind, dass sie es tun? Dann stellt sich die Frage, wurde ich eigentlich in dieser Gemeinschaft gekannt? Ich meine, nicht nur zu wissen, welche Talentierungen hat jemand, sondern wer diese Person ist. Mein Bruder erzählt es mir letztens, hat eine Erfahrung gemacht in der Vergangenheit in einer Gemeinde, wo er ganz eifrig mitgeholfen hat, mitgedient hat. Und er war angesehen. Aber in dem Augenblick, wo er nicht mehr in der Lage war, das zu tun, was er tun konnte, wo die Dinge sich geändert haben, war er auf einmal egal. Er spielte keine Rolle mehr. Wir wollen von Menschen nicht bloß geliebt werden dafür, was wir tun oder was wir ihnen geben können. Du und ich wollen von Menschen geliebt werden für das, was wir sind. Das Sein ist eigentlich uns wichtiger als das, was wir machen. Und das bemerken wir vor allem dann, wenn die Dinge ausbleiben, die wir eigentlich in der Erwartungsschleife haben. Er sollte doch jetzt das tun, er sollte jetzt doch das machen. Und wenn er das dann nicht liefern kann, dann geht es aber ein paar Etagen tiefer, so in der Wertschätzung. Und ich mache mir nichts draus, dass viel Liebe, die ich empfange, die mir gegeben wird, ganz ehrlich, die ist darauf reduziert, was ich tue. Die viele Wertschätzung, die ich als Pastor empfange, die große Aufmerksamkeit, die man als Pastor genießt, oder? Unser FEG-Pastor ist hier, wunderbar, schön, dass du da bist, Gott segne dich. Die resultiert darauf, vor allem, was Leute in mir sehen und was sie genießen, was ich tue. Ich bilde mir nicht ein, dass wenn ich nächsten Monat schwer krank werde, sodass ich nicht mehr das liefere, was Leute von mir gewohnt sind, dass die Wertschätzung rapide bergab gehen wird. Rapide. Und dann ist die interessante Frage, wer hat mich eigentlich gekannt? Wem bin ich wichtig? Und wenn wir Menschen einfach nur auf das reduzieren, was sie tun, dann sind wir noch nicht zur echten Liebe durchgedrungen. Denn Gott hat uns zu einem Zeitpunkt geliebt, als wir noch keine guten Werke tun konnten. In Titus 3, glaube ich, kannst du das nachlesen. Nach seiner Barmherzigkeit hat er uns errettet und nicht nach dem Tun guter Werke. Das Evangelium funktioniert nämlich ganz genau so. Du bist als Individuum mir wichtig. Du bist nicht in erster Linie wichtig für das, was du leistest und tun kannst. Denn wenn das der Maßstab wäre, meine Lieben, dann würde niemand in den Genuss der Gegenwart Gottes kommen. Weil niemand von uns das leisten kann, was nötig wäre, um Liebe zu verdienen vor Gottes Angesicht. Weil wir alle von Sünde befleckt sind und mehr, als wir denken. Es steht um uns schlimmer, als wir in Wahrheit glauben. Auch wenn du denkst, du bist schon ein ganz guter Hecht, du bist sündiger, als du denkst. Denn schon allein der Gedanke bei mir ist doch gar nicht so schlecht offenbart in dir, wie verdorben du bist und dass du keine Ahnung hast, wie ein heiliger Gott auf uns schaut. Wir sind alle befleckt. Sogar unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid vor dem Herrn. Das ist die demütigende Wahrheit. Aber die frohe Botschaft ist, dass Gott uns dennoch liebt. Dass er uns annimmt, nicht weil wir gut sind, sondern weil er gut ist und weil er Liebe ist. Das ist das Evangelium. Und das ist der Maßstab für die Liebe auch unter uns. Dass wir einander annehmen und lieben, ehe wir was geleistet haben. Und so erlebe ich es immer wieder, wenn Menschen zu uns kommen und Teil werden von dieser Gemeinde und auch aus Gemeinschaften kommen, wo man sehr viel gemacht hat, ja. Dass sie gleich so, okay, ich muss ja auch jetzt schnell was machen. Ich bin jetzt schon 2 Wochen hier und habe noch keinen Dienst. Relax. Entspann dich. Es ist schön, dass du da bist. Und das ist eine große Überwindung, das als Pastor auszusprechen. Wir neigen dazu, oder kommt jemand um die Ecke, was kann der denn? Ich habe für mich entschieden, diese Brille, was kann der denn, abzulegen. Nicht, weil es unwichtig ist, sich zu engagieren, zu dienen. Das mache ich ja selber den ganzen Tag. Und es gab auch ein Leben vor meiner Pastorenzeit, das habe ich dann auch damals den ganzen Tag gemacht, weil ich glaube, es ist sehr gesund für einen Christen, das zu tun. Seine Talente nicht zu vergraben, sondern sie einzusetzen im Reich Gottes. Aber ich möchte mit Menschen nicht in erster Linie eine Ressource sehen, die ich irgendwie ausquetschen kann, damit sie das tun, wofür ich sie verwenden möchte. Sondern Menschen zu sehen für das, was sie sind. Fertig. Erst einmal das. Und später kommt dann die Ressourcenbrille. Nein. Wisst ihr, ich habe mich gefragt, und dann gehen wir auch gleich weiter. Ich habe mich gefragt, Gott hat das eigentlich schon mit der Offenbarung seines Namens auch klar gemacht, was wichtig ist. Als er gesagt hat zu Mose, dass er seinen Namen bekannt machen soll dem Volk Israels, hat er sich den Namen gewählt, Jahwe. Und da ist wohl bekanntlich übersetzt nicht, ich tue, was ich tue, sondern ich bin, der ich bin. Es geht um das Sein, wer er ist. Daraus erwächst dann alles Tun. Aber es ist wichtig zu erkennen, wer der Herr ist. Und Jesus will unbedingt, dass die Menschen erkennen, wer er ist. Und er sieht in den Herzen von Menschen, dass das, was er gerade bei ihnen tut, bei ihnen eine ganz bestimmte Erwartungshaltung aufploppen lässt. Und der möchte er wehren. Und das lesen wir jetzt in den nächsten Versen, wo aus dem Jesaja-Buch zitiert wird, wer Jesus ist. In den Versen 15 bis 18 lesen wir noch einmal. Und als Jesus es erkannte, ging er von dort weg und es folgten ihm große Volksmengen und er heilte sie alle. Und er bedrohte sie, dass sie ihn nicht offenbar machten, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht. Ein Schriftzitat, prophetisch auf Jesus hinweisend: Siehe mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat. Ich werde meinen Geist auf ihn legen und er wird den Nationen Recht verkünden. Der Schlüsselbegriff hier ist, dass Jesus der Knecht ist. Das finden wir im Jesaja-Buch immer wieder. Das ist eine Erwartungshaltung im jüdischen Volk gab, nicht nur, dass der Sohn des Menschen kommt, oder dass der Messias kommt, sondern dass auch der Gottesknecht kommt. Und Jesus möchte ihnen Einhalt gebieten, weil er nicht die Erwartung erfüllen möchte, die sie in ihren Herzen haben, sondern sie sollen verstehen, dass sie es hier mit dem Knecht Gottes zu tun haben. Wir werden in der nächsten Passage, direkt nach unserem Predigtext, ist Jesus mit jemandem konfrontiert, den er von Dämonen befreit und dadurch wird er dann gesund sein, werden die Menschen das sehen und sie werden sich allmählich fragen, ob sie es hier in Vers 23, kannst du, wenn du eine Bibel vor dir hast, dann siehst du das auch in Vers 23, stellen sich die Menschen die Frage, ist dies nicht etwa der versprochene königliche Sohn Davids? Wieder ein Titel, also das 12. Kapitel ist voller Titel von Jesus, dass wir erkennen sollen, wer er ist. Und die Menschen bekommen mit so, hey, mit der Machtdemonstration, die wir an ihm sehen, das erinnert uns an eine Verheißung, dass er vielleicht der versprochene König der Linie Davids ist, der endlich unsere Situation verändern wird. Weil wenn der spricht, dann geschieht's. Er kann unmögliche Dinge möglich machen. Ist er nicht vielleicht der Sohn Davids? Und das ist die Erwartungshaltung, die in den Menschen aufkommt, wenn sie sehen, wie krass er heilt und mit welchem Anspruch er da unterwegs ist und dass er sich über die Gesetze der Pharisäer hinwegsetzt. Es ist so, als wenn in ihnen diese Erwartungshaltung aufkeimt, endlich kommt der versprochene politische Aktivist, zumindest das haben wir aus den Verheißungen daraus gemacht, dass wir dachten, dass das so funktioniert. Endlich der politische Aktivist, der eine systematische Revolte gegen die Übermacht Roms initiiert. Also holt schon mal eure Schwerter heraus. Wir werden nämlich kämpfen. Und das, was Jesus braucht, ist jetzt die Stärksten der Starken, um sein Reich umzusetzen, denn wir träumen von einem Reich auf Erden mit einem König Jesus auf dem Thron und wir werden die Römer in die Flucht schlagen. Die Römer, die Besatzungsmacht damals waren in dem Land und die Juden haben gelitten unter den ganzen Soldaten, dass sie die Vorherrschaft hatten. Endlich ist er da. Endlich. Und er macht die Leute gesund. Er macht sie wieder stark. Das ist genau das Team, was er braucht. Die Starken braucht der Jesus. Weil die Revolte steht kurz bevor. Halleluja, die Zeit ist gekommen. Ja, Jesus ist der Sohn Davids. Ja, Jesus ist der König aller Könige. Er ist der versprochene König, aber er ist auch gleichzeitig, und das haben die Menschen damals nicht zusammengekriegt, er ist auch der versprochene Gottesknecht. Gleichzeitig. Wie kann der König, der die Befreiung initiieren soll, auch gleichzeitig dieser ominöse Gottesknecht, der da kommen soll, aber der wird doch am Ende, wenn du nämlich weiterliest, die Gottesknechtspassagen im Jesaja-Buch, der wird elendig verrecken und sterben. Jesus, wir haben hier gerade voll die Dynamik, wir haben voll die Power, wir gehen raus und dann geht's hier richtig rund. Du gehst uns voran, Jesus. Und Jesus gebietet, du hast eine komplett falsche Vorstellung von dem, wer ich bin. Du genießt das, was ich tue, schön und gut. Aber wenn du nicht erkennst, wer ich bin, dann wird das alles nichtig sein für dich. Was Jesus, indem er ihnen Einhalt gebietet, damit dieses Schriftwort auch seine Erfüllung findet, indem das passiert, macht Jesus klar, ja, ich bin der versprochene König, dem sich alle Welt beugen soll. Aber das passiert auf eine Weise, wie ihr das bei dem Gottesknecht nachlesen könnt. So geschieht das. Ich komme nicht als Eroberungskrieger. Und damit hat er im Prinzip diese ganze Erwartungshaltung gedämpft oder wie aus einem Luftballon, die alle gerade mächtig aufgepustet haben. Ihr blast gerade einen falschen Ballon auf. Mit dem hebe ich nicht ab. Das ist nicht das, was ich bringen möchte. Ich komme nicht mit weltlicher Macht. Ich komme auch nicht mit eisernem Schwert. Ich komme mit einer Macht, aber das ist die Macht des Heiligen Geistes. Und mein Schwert ist das hier, das Wort Gottes. Damit komme ich. Und in dieser Etappe der Menschheitsgeschichte ist mein Siegeszug nicht in politischen Systemen zu finden, sondern in Herzen von Menschen. Ich möchte nicht dahin, wo ihr hin wollt. Ihr sollt erkennen, wer ich bin. Und erst wenn ihr erkennt, wer ich bin, nicht nur das, was ich tun kann, sondern wer ich bin, werdet ihr auch in der Lage sein, mir zu folgen, in meinen Fußspuren zu wandeln und auch meinen Auftrag auszuführen, den ich euch gebe. Denn wir dürfen nicht vergessen, das Matthäus-Evangelium zielt komplett darauf ab, dass im 28. Kapitel, ganz zum Schluss, bevor wir das Buch zumachen, das Matthäus-Evangelium, zieht es darauf ab, dass Jesus seinen Jüngern sagt, geht in alle Welt und predigt den Menschen und lehrt sie alles zu halten, was ich euch geboten habe. Also das, was wir von Jesus sehen, was wir von Jesus hören, das sollen wir etablieren und Leuten weitererzählen. Deswegen ist wichtig, dass Jesus sehr streng und sehr hart redet. Du hast eine falsche Erwartungshaltung. Du sollst aber dazu berufen sein, in meinen Fußspuren zu wandeln und es allen bekannt zu machen, wer ich bin, damit mein Reich sich so entfaltet, wie ich das will. Aber du in deiner Vorstellung läufst gerade an mir vorbei und du wirst ein anderes Reich aufbauen, das, was ich nicht forciert habe. Du verfolgst Ideen. Ich verstehe sie, dass du sie verfolgst, aber es sind nicht meine Ideen. Das Reich, was ich etabliere, ist nicht von dieser Welt. Es geht nicht mit Pauken und Trompeten einher, sondern in Sanftmut arbeite ich mich in die Herzen hinein. Und das ist für die Leute eigentlich der Wahnsinn. Jesus, du kannst gegen diese Übermächte nicht bestehen mit deinen Prinzipien. Und alle dachten, Jesus hat auch verloren, als er dann am Kreuz da war. Und dann kommt er noch auf die irre Idee, als alle davonlaufen, zu sagen, es ist vollbracht. Ja, was ist denn das für ein Siegesschrei? Wir sehen, dass Jesu Reich sich ausbreitet bis nach Emmendingen, nach 2000 Jahren. Wächst das Christentum. Es wächst und wächst und wächst. Vielleicht merkst du es in Emmendingen nicht, aber international wächst das Christentum, ohne dass wir Schwerter in die Hand nehmen. In Regimen, wo man laut nicht von Jesus reden darf. Das haben wir in China gesehen, wo die Restriktionen so hart waren, dass du nur keine Kirchen gründen durftest, keine bibeltreuen Gemeinden aufbauen durftest, wo man sich nur im Untergrund treffen durfte. Dort im Untergrund hat sich das Christentum ausgebreitet wie nichts anderes. So dass einige schon prognostizieren, wir werden in einigen Jahrzehnten erleben, dass China ein christianisiertes Volk sein wird. Wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Nicht durch Macht und Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Und das ist das, was Jesus ihnen bringen will. Das lesen wir. Das siehe, mein Knecht, meinen Geist lege ich auf ihn. Es wird mit anderen Mitteln gekämpft im Reich Gottes. Und um diese falschen Erwartungen wirklich zu dämpfen, schildern die nächsten Verse vor allem das, was Jesus nicht tun wird. In Versen 19 bis 21 lesen wir, er wird nicht streiten. Noch schreien, noch wird jemand seine Stimme auf den Straßen hören. Ja, ihr wollt wissen, was ich tue, ich sage euch, was ich nicht tun werde. Ruhe. Und ihr denkt, ich mache die alle hier jetzt gesund, damit ich hier eine gute Armee habe, voller kräftiger junger Leute, die Vollgas geben. Und jetzt sehen wir, wie das Reich Gottes beschaffen sein wird. Mit welchen Leuten Jesus sein Reich baut. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht hinausführe zum Sieg. Und auf seinen Namen werden die Nationen hoffen. Das ist auch spannend. Hey, ihr wollt eine jüdische Revolte hier? Ihr habt einen viel zu kleinen Blick. Die Nationen habe ich im Blick. Was ich mache, hat die Welt im Blick. Und nicht nur unser nächstes Dorf. Und auch nicht nur unsere Nation. Ich bin nicht nur dein persönlicher Retter. Jesus ist Retter der Welt. Keine Revolution, sondern Sanftmut. Keine äußerliche Inszenierung, sondern innere Wiederherstellung. Vor der Krone kommt das Kreuz. Das ist das, worauf die Leute vorbereitet werden sollen. Jesus zerschlägt hier jegliche Erwartungshaltung, die hier gerade fälschlicherweise aufkommt. Die Freude, okay. Aber Jesus erkennt, es läuft in euren Herzen falsch. Da passiert gerade etwas. Ihr versucht, mich für eure Agenda zu instrumentalisieren. So funktioniert das mit mir nicht. Du kannst nicht deine Agenda schreiben und mich dann noch auf das Plakat kleben und Jesus ist auch noch dabei. Du hast nicht das Recht, die Agenda zu schreiben. Ich habe eine Agenda. Ja, ich bin König. Aber ich bin auch der versprochene Knecht Gottes, der in Sanftmut und in Ruhe kommt. Denn alleine dieser dienende König wird dem Recht zum Sieg verhelfen und eine echte Hoffnung für die Welt anbieten. Wir müssen jetzt zum Schluss kommen. Vielleicht habt ihr letzte Woche gedacht, wo diese sehr markige Botschaft, das muss ich gestehen, gegen Gesetzlichkeit, die auch im Internet ganz schön eine Runde gemacht hat. Vielleicht habt ihr gedacht, ach, das ist nicht mein Problem. Ich bin kein Pharisäer. Ich bin nicht so gesetzlich. Ich stehe auf die Freiheit, die Jesus bringt. Die lebe ich schon. Da bin ich voll drin, Prediger. Das ist eine Botschaft für die anderen. Lass uns weitergehen. Ich weiß, wer Jesus ist. Aber die nächste Botschaft soll uns auch warnen, nur weil die Menschen, die mit Jesus gekommen sind und mit ihm gelaufen sind, heißt es nicht, dass sie auch verstanden haben, wer er ist. Und das ist das, was diese Verse uns klar machen sollen. Ihr versteht nicht, was ich tue oder von euch will, ehe ihr nicht erkennt, wer ich bin. Die Pharisäer sind verrückt geworden an Jesus, weil sie nicht wahrhaben wollten, wer Jesus eigentlich ist. Aber auch die Volksmenge steht hier im Begriff, falsche Prioritäten zu setzen, weil sie nicht verstanden haben, wer Jesus in Wirklichkeit ist. Und wenn wir verstehen wollen, was Jesus will und wir alle von ihm erwarten können, ist es dringend notwendig, dass wir ihn kennenlernen, wer Jesus in Wahrheit ist. Dieser Bibeltext ist aufgeladen, das 12. Kapitel, aufgeladen mit Schriftzitaten. Meine Lieben, darum studieren wir Gottes Wort hier Vers für Vers in der Tiefe, damit wir erkennen, wer Jesus ist. Und so manches christliche Leben geht nicht voran oder lebt in einer eklatanten, permanenten Enttäuschung, weil du vielleicht noch nicht erkannt hast, wer Jesus ist. Er ist der Menschensohn, er ist der König, er ist der Sohn Davids, er ist der Herr des Sabbats, er ist größer als der Tempel, er macht sich Gott gleich, indem er sich als Sohn Gottes präsentiert und natürlich ist er auch der Knecht Gottes. All diese Dinge sind nicht einfach nur Titel, die er auf seiner Visitenkarte führt, um dich zu beeindrucken, sondern damit du das Wesen Gottes erkennst. Und wenn wir das umfängliche Wesen Gottes wahrnehmen, dann kommt auch unser Glaubensleben in eine Gesundung hinein. Und immer dann, wenn Christen aus dem Gleichgewicht fallen, liegt es daran, dass sie Facetten des Wesens Jesu außer Acht lassen. Deswegen müssen wir den ganzen Ratschluss Gottes predigen und lesen, damit wir keine Schlagseite haben. Und so wie diese Volksmenge gesagt, wir sehen jetzt hier eine Facette und wir überspannen sie so dermaßen,
dass der Knecht Gottes keinen Platz mehr hat. Wir überspannen diese königliche Herrschaft der krassen Heilungen so dermaßen, dass das Leiden eines Gerechten keinen Platz mehr unter uns Gläubigen hat. Das passiert permanent. Wir machen sehr oft den Fehler. Und in unserer Geschichte kann man das sehr schön nachzeichnen oder sehr hässlich nachzeichnen, dass wir in Jesus oder in dem Christentum etwas wahrnehmen und einfach für unsere Zwecke instrumentalisieren. Das passiert jeden Tag. Das passiert auf jeder großen politischen Bühne. Jesus wird für das instrumentalisiert, was man ihn sagen lassen will. Gewisse Facetten seines Handelns wird genommen, aber wenn du nicht erkennst, wer er ist, dann wirst du sehr missverstehen, was Jesus hier tut. Und so können wir den Fehler machen, uns ein Bild von Jesus zu machen, und in Wahrheit tragen wir in unserem Herzen einen Götzen, aber nicht den auferstandenen Herrn Jesus Christus. Und so, wenn du in die Geschichte schaust, siehst du, Jesus wurde entwendet, immer auf ihn bezogen, was er getan hat, um einen sehr ungesunden Nationalismus zu etablieren, Sklaverei zu rechtfertigen, Hexen zu verbrennen, einen rechtsradikalen Judenhass sogar zu schüren, im Namen des Christentums. Alles schon passiert. Jesus ist Jude. Wie kannst du gegen... Aber man schafft alles, wenn man nicht erkennt, wer er ist, sondern nur gewisse Facetten seines Handelns nimmt und überspannt. Ablassbriefe, alles im Namen Jesus. Und in unseren heutigen Tagen wird im Namen Jesus eine schön liberalisierte Regenbogenagenda über unser ganzes Land gelegt, weil Jesus ja auch dabei ist. Oder ein Evangelium gepredigt, ein sogenanntes Wohlstandsevangelium, was sich nur auf Gesundheit und Reichtum konzentriert. Alles im Namen Jesus. Wie ist das möglich? Jesus lässt sich nicht vor unseren Karren spannen. Jesus schaut nicht, welche Agenda du hast. Jesus interessiert es auch nicht, welche Agenda du hast. Vergiss nicht, Jesus sprach sehr ernst, wenn es dazu kam. Wenn wir Jesus instrumentalisieren wollen für unsere Agenda, da kennt Jesus keinen Spaß. Da ist dann auch der ganze Jubel dahin. Du musst hören. So geht das nicht. Und so sind wir, vielleicht sagst du, okay, diese ganzen, ich habe noch keine Hexe verbrannt und Ablassbriefe habe ich auch noch nicht propagiert. Gott sei Dank. Aber wisst ihr, wenn Jesus mahnend in seinem Wort spricht, dann möchte ich nicht so tun, als wenn Jesu Korrektur immer nur die anderen treffen würde. So können wir die Bibel lesen. Weiß nicht, zum Beispiel die Psalme, da wird ja auch oft über die Feinde gewettert. Jeder interessanterweise liest die Psalme so, dass er immer das arme Würstchen ist und die Feinde sind immer die anderen. Aber wenn jeder so liest, dass die Feinde die anderen sind, dann ist die logische Schlussfolgerung, dass wir die Feinde sind von dem anderen Leser. Ja, jeder sieht sich immer in der positiven Haltung. Jeder von uns ist auch der Jünger, der auch unterm Kreuz geblieben wäre und nicht weggelaufen wäre. Das sind die anderen, nicht wir. Aber in Wahrheit ist es andersrum. Und deswegen, diese Passage, die soll jetzt nicht die Pharisäer da draußen herausfordern, sondern sie soll uns herausfordern, die wir denken, ja, wir sind nicht solche gesetzlichen Pharisäer. Aber vielleicht haben wir Bilder von Jesus in unserem Kopf. Und wir müssen bereit sein, dass Jesus durch sein Wort unsere falschen Erwartungshaltungen, die wir haben, auch zerschlägt. Damit wir in ein gesundes Bild kommen von dem, was Jesus ist und was wir auch wirklich von ihm erwarten können. Denn allein das, und das sagt unser Text, denn allein das ist die Hoffnung für die Nationen. Das ist
die Hoffnung für diese Welt. Deswegen, wenn du den Wunsch hast, und das ist das Letzte, was ich sage, wenn du den Wunsch hast, dass diese Welt Hoffnung von Jesus empfängt, die in die Ewigkeit reicht, dann müssen wir alle miteinander bereit sein, unsere gemachten Bilder, von dem wir Jesus anscheinend ist, zerbrechen zu lassen, wenn Gott uns damit konfrontiert und zu sagen, okay, Herr, du redest ein ernstes Wort, ich gebe es auf und nehme das komplette Bild von dir. Ich möchte dich nicht vor meinen Karren spannen, sondern Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Amen.